Tease mal an, an welchem Event du in diesem Jahr teilnehmen wirst. Also nicht teilnehmen, aber zumindest anwesend sein wirst.
Ja, aber ich überlege gerade, wie ich das anteasen soll. Ich muss nicht weit fahren. Das könnte man ja vielleicht sagen. Ich muss für dieses Event nicht weit fahren. Ja, ich muss halt in die Schweiz fahren. Das ist nicht okay. So weit wie beispielsweise Spanien oder keine Ahnung.
Ich würde sagen, von Hamburg aus gibt es nähere Reiseziele.
Mann, alles, was ich sagen würde, würde schon verraten, wohin ich fahre.
Ja, du hast mit Schweiz jetzt eh schon Sachen verraten.
Ach so, das kommt.
Das ist schon, wir sind schon drin. Wir sind mittendrin.
Okay, wow. TV for everyone. We really love TV. Primetime, daytime series, even reality.
It's TV for everyone. TV for everyone. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Fernsehen für alle 2025. Ihr seid dabei, wir sind dabei und das freut mich ganz besonders, denn in diesem Jahr steht wieder einiges an. Also mittlerweile, mein Jahr wird, und das ist, war natürlich schon immer so, aber seit wir diesen Podcast machen, noch mehr so, dass mein Jahr auf jeden Fall so in Fernsehshows auch geplant wird. Also natürlich kommt zuerst das Dschungelcamp, natürlich kommt dann Prominent getrennt, natürlich kommt dann irgendwann Kampf der Reality Stars. Also in diesem Jahr kommt natürlich noch irgendwann Promis unter Palmen, so in diesem Zeitabschnitt irgendwie, dann kommt irgendwann das Sommerhaus und so. Also man plant schon immer so ein bisschen, wie das Jahr so durch TV-Formate geprägt sein wird. Ja, ich freue mich, dass in dieser Woche jemand wieder da ist, den wir zum Glück mal wieder bewegen konnten, in diesen Podcast zu kommen, weil gerade Ferien sind und sie ja keine Ausrede finden konnte so schnell, warum sie heute nicht kann. Deswegen ist sie wieder hier. Hier ist Selma.
Hi, ja, die verlorene FFA-Tochter ist wieder da und ja, ich habe Ferien. Ich bin jetzt Schulkind.
Ja, also du musst mal kurz wirklich erklären, was du überhaupt machst, weil die wenigsten verstehen das oder die wenigsten, oder die meisten denken wahrscheinlich, du bist gefeuert oder du hast gekündigt oder irgendwie, du hast dir irgendwie ein Fauxpas erlaubt und wurdest deswegen so langsam aus dem Cast rausgeschrieben, aber das ist ja nicht der Fall.
Ja gut, also ich würde schon sagen, ich wurde ein bisschen geblacklistet hier vom Podcast. Nein, Quatsch. Also ich hatte jetzt die letzten Monate sau wenig Zeit, weil ich gerade ein Volontariat beim NDR mache. Und ein Volontariat, das ist einfach eine journalistische Ausbildung. Und das ist etwas, ja, woraufhin ich sehr, sehr viele Jahre hingearbeitet habe. Und jetzt hat es geklappt. Und das ist der Grund, weshalb ich jetzt in diesem Podcast nicht so oft zu hören war in den letzten Monaten.
Ja, deswegen machst du jetzt gerade so eine kurze Volo-Station quasi bei Fernsehen für alle, muss man
Richtig.
Auch mal kurz sagen.
Ja,
also genau. Ne, Volontariat dauert, glaube ich, 2 Jahre insgesamt und du wirst in allen Gebieten ausgebildet, Fernsehen, Hörfunk, Online, Social Media und so weiter, Moderation. Mhm. Also wir werden eine komplett neue Selma bekommen im Verlauf der nächsten Monate, das ist natürlich so.
Definitiv.
Also ich bin schon gespannt, was die Zeit seitdem aus dir gemacht hat und wie du heute quasi hier auch auftrittst. Also wahrscheinlich wesentlich professioneller, als wir das sonst ohnehin schon gewohnt sind.
Ich denke auch. Ja. Deswegen, ja, genau.
Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und Selma, wir haben jetzt, wie gesagt, Januar und vor uns ein großes Format, bei dem die Frage ist, wie viel wirst du davon sehen können? Hast du da überhaupt Bock drauf? Dschungelcamp 2025 ist natürlich das Erste, worauf wir uns freuen. Ab dem 24. Januar geht's los, also ist noch gut 2 Wochen hin. Hm. Aber wie ist gerade so dein Bock-Level?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht mal richtig auf dem Schirm hatte, dass wir überhaupt Januar haben, dass das Dschungelcamp anfängt. Also ich habe hier und da was mitbekommen bezüglich Cast.
Ja. Naja, aber also du bist ja jetzt nicht, also du bist jetzt nicht auf einer anderen Welt. Also das
die Kalender. Nee, bin ich nicht, aber ich hatte, also jetzt in den Ferien hatte ich echt Schwierigkeiten damit, überhaupt festzustellen, welchen Wochentag wir haben und welches Datum wir haben. Ich hatte Glück, dass dazwischen Silvester war, weil das ist dann nochmal so, okay, gut, ja, jetzt
da
ist
hat
ein neues
was kurz
Jahr.
Mal kurz mal geknallt da draußen, ne?
Ja, genau, hat es kurz mal geknallt und dann bin ich aufmerksam geworden. Nee, aber ich habe schon Bock. Ich weiß nur gerade nicht, wie viel davon ich tatsächlich auch sehen kann, weil die nächsten Wochen jetzt nochmal sehr intensiv werden und ich glaube auch die Tage relativ lang. Aber ich werde versuchen, hin und mal reinzuschauen und vielleicht auch mit euch darüber zu sprechen.
Ja, das würde mich natürlich besonders freuen, weil die Frage ist natürlich schon, machen wir das Promi-Paten-Programm in diesem Jahr nochmal? Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Auch ich werde jetzt nicht ultra viel Zeit haben. Wir sind gerade auch ein bisschen viel am Podcast aufnehmen, anderswo und so. Aber also Dschungelcamp, das also ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich das nicht mir jeden Abend anschaue. Und natürlich auch für euch und für diesen Podcast werde ich es natürlich so gut es geht
versuchen, wie immer, so intensiv wie immer, das zu verfolgen. Und jetzt Promi-Paten-Programm, wie gesagt, das ist ja für alle, die neu dazukommen, ist ja etwas, was wir, glaube ich, seit 2 Jahren machen, dass wir den Promi-Cast quasi unter uns aufteilen und im letzten Jahr auch unter unseren ZuhörerInnen, die dann sich bewerben konnten, quasi bei uns oder bei mir, um dann in unsere Reihen aufgenommen werden und dann quasi die Aufgabe haben, einen Star ganz besonders auf Schritt und Tritt zu verfolgen, zu schauen, was macht diese Person so im Camp, wie verhält sie sich, auch so ein bisschen immer ja auf deren Seite zu sein, irgendwie so ein bisschen der verlängerte Arm nach draußen, neben der Begleitperson, die auch zum Aufgabenfeld der Promi-Patin dann gehört. Machen wir das in diesem Jahr nochmal? Ich würde sagen, ja, weil es auch wirklich für mich dadurch viel einfacher wird, den Dschungel so intensiv, wie es nur geht, zu verfolgen. Deswegen würde ich sagen, wir haben alle Bock drauf, wir wollen das gerne machen. Und jetzt an der Stelle wieder der Aufruf, weil wir haben natürlich, wir sind 6 Leute. Wenn Selma, ich habe noch nicht genau rausgehört, ob das ein Ja war zum Promi-Paten-Programm
ja,
oder nicht.
Ja, das war ein Ja.
Okay,
ja.
Selma ist also in der Verlosung auch dabei und wird ein Promi-Patenkind bekommen. So, und jetzt ist die Frage, wir sind, glaube ich, 6 Leute im Fernsehen für alle. Ich vergesse es immer wieder. Also wir sind Selma, Anni, Jana, Jule, Jana, Nathalie und ich, a.k.a. 7. So, und es fahren wie viele Leute ins Dschungelcamp? 12 oder 12, glaube ich, ne? 12 Promis.
Müssen 12 sein, ja.
Also haben wir de facto 5 Plätze zu vergeben. Und wenn ihr Bock habt, ein Promi-Patenkind zugelost zu bekommen, dann meldet euch bitte gerne bei mir. Ihr könnt es auf jede erdenkliche Weise tun. Am besten, glaube ich, funktioniert es bei Instagram unter Fernsehen für alle. Schreibt mir da einfach eine DM und dann werde ich das lesen. Und ihr kommt quasi in einen Fan-Lostopf. Dann ziehe ich daraus erstmal Leute und melde mich dann wieder bei euch zurück. Wenn ihr ausgelost wurdet, dann wisst ihr, ihr seid dabei beim Promi-Paten-Programm und ihr landet dann in der großen Wahlurne, wo unsere Namen, also selber mein Name und die von den anderen auch drin liegen und ihr bekommt dann ein Promi-Patenkind zugelost, vermutlich im Laufe der nächsten Woche. Also ich will schauen, dass wir spätestens die Auslosung machen, wenn die ganzen Promis dann auch nach Australien aufbrechen und auch ihre Begleitperson natürlich, damit man dann direkt dabei ist und weiß, wen man beobachten darf, kann. Also meldet euch gerne. Wie gesagt, es ist so vom Zeitaufwand jetzt nicht wahnsinnig groß. Ich denke, wir machen so maximal 2 Folgen pro Woche dann zum Dschungelcamp und dann wäre es einfach nur der Zeitaufwand, quasi die Show zu gucken, auf den jeweiligen Star und das Social Media Game so ein bisschen drumherum zu gucken. Und wenn ich dann euch frage, so, was denkt ihr, mir einfach jeweils über eine kurze Sprachnachricht zu schicken, vielleicht auch mal hier in dem Podcast dann live dabei zu sein, würde mich auch freuen. Es dürfen, also die Regeln sind überschaubar, aber es dürfen natürlich auch gerne die mitmachen, die letztes Jahr auch schon dabei waren. Wenn ihr nochmal Bock habt, dann meldet euch einfach ganz genauso. Genau, ihr müsst euch ja nicht blöd fühlen von wegen, ich nehme anderen den Platz weg oder so. Meldet euch gerne, macht überhaupt nichts. Wenn jemand Bock hat, dabei zu sein, dann meldet euch einfach. Wie gesagt, steht auch, ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes, wo ihr euch genau melden könnt. Der Link zu unserer Instagram-Seite ist da drin und dann meldet euch gerne und dann bekommt ihr hoffentlich eine gute Rückmeldung und dann werdet ihr Promi-Patin 2025. Wen bekommt man denn dazu gelost, ist jetzt die Frage. Wir haben ja in der letzten Woche schon den Cast begonnen zu besprechen. Wir dachten, der ist final, haben aber natürlich auch schon ausführlich über die ganze Causa Yassin geredet. Hast du das alles mitbekommen eigentlich?
Ich habe das am Rande mitbekommen. Also der hat irgendwas Schlimmes gemacht, meine ich. Und jetzt
mutmaßlich, weil
mutmaßlich, genau.
Es gab eine, genau, ne, es gab eine Kandidatin, ja. Sophie Immelmann von Love Island VIP, und sie hat noch nicht mal seinen Namen. Ich habe es in der letzten Woche auch zu direkt gesagt, aber eigentlich hat sie noch nicht mal speziell seinen Namen in ihrem Video erwähnt, hat aber also stark angedeutet, und alle wissen eigentlich, dass es um ihn geht, dass er einen sexuellen Übergriff wohl gemacht hat. Sie hat Nein gesagt und so weiter. Wie gesagt, mutmaßlich, und er bestreitet das. Und er war aber im designierten Cast eben dabei. Vor Wochen wurde schon gemeldet, dass Yassin beim Dschungelcamp dabei sein soll. Und jetzt wurde eben nochmal überlegt. Und jetzt hat die Bild-Zeitung dann irgendwann auch gemeldet, dass Yassin eben nicht dabei ist. Also wie wir es auch letzte Woche schon gesagt haben, man kann es gerade einfach nicht machen aus meiner Sicht. Also wäre vermutlich komisch gewesen. Wir können nicht sagen, ob das stimmt so. wir können es nur zur Kenntnis nehmen, was Sophie sagt und auch das, was Yasin sagt, dass das nämlich nicht getan hat. Aber trotzdem würde es natürlich total ablenken von seiner Teilnahme und das komplett überschatten. Also aus der Sicht verstehe ich es, dass man jetzt gerade einfach sagt, nee, machen wir nicht. Ich meine, wenn sich, wie gesagt, alles als falsch herausstellt, warum nicht im nächsten Jahr und so weiter, das, ne, ist dann die Frage, inwieweit kann das überhaupt als falsch sich herausstellen und so. Jetzt gerade ist es wahrscheinlich einfach der falsche Moment. Deswegen ist Yasin raus und auch jemand, den wir eigentlich als dabei schon deklariert hatten, ist nicht dabei, weil sie wahrscheinlich die Ersatzkandidatin ist. Und zwar Eva Benetatu, die ist jetzt in diesem Cast, der von RTL announced wurde, nicht dabei. Wie gesagt, wahrscheinlich wird sie dann die Ersatzkandidatin sein, wenn nochmal irgendwas passiert in Australien oder irgendwie jemand ganz früh auszieht, vielleicht kommt sie dann nochmal rein. Wer aber jetzt für Yasin nachgerückt ist, ist jemand, den wir auch schon kennen, den du auch kennst, weil wir die Promi Big Brother Staffel von vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor 3 Jahren fast schon, weiß ich gar nicht, schon intensiv verfolgt haben, weil es die Staffel mit Jeremy Fragrance war. Nämlich Jörg Dahlmann rückt nach für Yasin. Also ist jetzt völlig ein anderer Schlagmensch. So vom, ja. Man kann jetzt nicht sagen, okay, man hat jetzt einfach Yasin 2.0 reingeholt. Aber Jörg Dahlmann, Sportreporter, ehemaliger und wie gesagt, Promi Big Brother Teilnehmer gewesen. Damals schon bei Promi Big Brother ein bisschen, also er wurde so angekündigt, ne, weil er sich hier und da mal so einen, ja, so einen Spruch geleistet hat, als er da Sportreporter war eben, wo man sagt, ja, hätte man jetzt nicht unbedingt 2023, 2022 noch machen müssen, so, und war deswegen den Leuten so ein bisschen unsympathisch from the get-go damals, aber im Haus selbst, kann ich mich noch erinnern zumindest, es gab einmal so einen Moment, wo er ganz viel geweint hat und dann hatten Leute irgendwie Mitleid mit ihm und dann haben ihn auch ganz viele Leute verteidigt und so, also insgesamt unauffälliger Auftritt, glaube ich. Aber er hat ein bisschen Sympathien, glaube ich, für sich gewonnen damals. Wie erinnerst du dich noch an ihn?
Wirklich ganz dunkel. Ich glaube, ich habe auch diese Szene, in der er geweint hat im Kopf. Aber ansonsten hatte Jeremy Fragrance, glaube ich, alles überschattet. Ich kann mir aber vorstellen, dass im Dschungelcamp, also da herrschen ja noch mal andere Bedingungen, dass er da ein wenig aus sich rauskommen könnte. Und dass er vielleicht dann, ich weiß nicht, es gibt ja in fast jeder Staffel so einen älteren Herren, der so ein bisschen am Rummeckern ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das dann sein könnte, weil er genervt ist, weil, keine Ahnung, irgendwas nicht so läuft, wie es sollte oder weil irgendwelche Dinge fehlen und dann wird er grimmig und fängt an zu meckern und dann eskaliert es, keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich auch Wunschdenken gerade, aber ich glaube, es gibt mehr Potenzial als bei Promi Bibi.
Ja, ist auf jeden Fall die Hoffnung, glaube ich, die man hat. Wie gesagt, damals hat es nicht so richtig funktioniert bei Promi Big Brother. Da hatte ich damals Hoffnungen in ihn, weil ich ihn schon als Sportreporter irgendwie kannte und mir dachte, das ist vielleicht jemand, der anecken könnte. Damals war es eher langweilig. Mal schauen, wie es jetzt wird. Ich sehe es aber immer ja so, ich bin über jeden happy, der nicht aus dem Reality-Game kommt und mit anderen da zusammengeschmissen wird und diese Mischung ist dann das, was für mich das Dschungelcamp irgendwie ausmacht und bin deswegen irgendwie froh jetzt über den Wechsel, auch jetzt unabhängig von Yasin, warum er nicht dabei ist und so. Also finde ich grundsätzlich okay mit der Einschränkung. Er hat es bisher schon mal unter Beweis gestellt, dass er jetzt nicht immer der Spannendste war. Aber wir haben ja jetzt 3 ältere Herren, sage ich jetzt mal, wenn man das so sagen kann, mit Pierre Sanussi-Bliss, ne, der da dabei ist, der Schauspieler, mit Jürgen Hingsen, dem Sportler, Ex-Sportler, und jetzt ihm, ne? Also deswegen, diese Spezies ist schon häufiger vertreten jetzt, nicht nur mit ihm.
Ja, okay, stimmt. Hatte ich gerade nicht im Kopf, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht spannend werden kann, wenn dann 3 solcher Menschen drin sind.
Ich gebe nochmal für dich kurz einmal die Namen durch, damit du sie auch nochmal hörst, damit wir jetzt den finalen Cast nochmal haben. Also wir haben dabei Jörg Dahlmann jetzt natürlich, dann Anna-Karina Wojcik. GZSZ-Schauspieler Timur Ilker, Schauspielerin Nina Bott, Musikerin Edith Stehfest, Model Lilly Becker, Schauspieler Pierre Sanussi-Bliss, Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen sowie die aus Reality-Formaten bekannten Alessia Herren, Maurice Jivak, Jelis Kotsch und Sam Dillon. Das ist der finale Cast.
Geil. Das kann was werden dieses Jahr. Oder es wird halt wirklich richtig underwhelming, weil man denkt, okay, da wird so viel Konfliktpotenzial sein und da wird ständig irgendwas los sein und dann ist da Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich glaube, die Sorge müssen wir vielleicht nicht unbedingt haben diesmal.
Also es ist Sonntag und ich habe bisher schon die beiden Vorstellungsvideos von Nina Bott und von Sam Dillon gesehen bei Instagram von Ich bin ein Star. Und Nina Bott hat selber gesagt, dass sie wahrscheinlich eher so die Ruhige ist. Von daher sind da meine Hoffnungen jetzt gerade schon eher so. Also natürlich ist es gut, wenn sie ehrlich ist und so und kann im Dschungel immer alles passieren. Aber es klang so ein bisschen nach so einem Cash Grab insgesamt. Deswegen mal schauen.
Ja gut, aber guck mal, wir haben ja noch Alessia, wir haben Jelis, wir haben Sam und wir haben Maurice. Also allein die vier.
Ja, voll, natürlich. Also Sam hat auch gemeint, er will da Drama machen und so. Also die klassischen Sachen, die man natürlich auch von Sam weiß. Ich bin auch schon jetzt gespannt, bei wem er so tun wird, als würde er ihn nicht kennen, obwohl die Namen jetzt schon seit 4 Wochen überall kursieren. Wie er die Namen dann immer falsch aussprechen wird von den Leuten. Also das ist natürlich auch klar, wie er da reingehen wird. Wir sind ja alle am meisten gespannt auf die Sachen, die man auch nicht so richtig vorhersehen kann. Ne? Also kann man einfach nicht einschätzen, wie eine Lilly Becker sich da drin schlägt oder wie sie da rangeht, ob sie das da einfach durchstehen, absitzen will oder ob sie da auch ein bisschen Bock hat, irgendwas zu machen. Alessia kann jederzeit irgendwie wegen Kleinigkeiten an die Decke gehen. Maurice ist super funny, kann aber auch natürlich super toxisch sein. So. Jelis habe ich bisher nie so richtig den Reiz verstanden, so warum sie so viel Entertainment versprechen sollte. Aber vielleicht zeigt sie mal was von der anderen Seite. Und naja, der Rest ist, oder vor allem so diese älteren Schauspieler und 10 Kämpfer und so, die sind natürlich noch mal mehr eine Wundertüte. Da vertraue ich einfach mal auf das Casting. Anna-Karina ist sympathisch, würde ich sagen. Timur kann auch, ne? Die GZSZ-Leute können dann auch immer ganz andere Seiten auf einmal von sich zeigen. Sind wir gespannt und ich finde den Cast jetzt auch auf jeden Fall eine gute Mischung. Das kann man auf jeden Fall sagen. So, das ist schon hochkarätig und schon typisch Dschungel irgendwie.
Das stimmt.
Dann war das nochmal das Update zum Dschungelcamp. Wie gesagt, meldet euch gerne als Promi-Patin oder Promi-Pate in diesem Jahr. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und am Start seid. Ja, dann gehen wir jetzt zu dem anderen großen Reality-Format, das in dieser Woche gestartet ist und mit dem das Jahr eigentlich jetzt so richtig losgelegt hat. Und zwar Love is Blind Germany. Die deutsche Version hat jetzt wirklich lange auf sich warten lassen. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, die Ankündigung kam bestimmt vor 1,5, 2 Jahren oder so. Und dann wusste ich auch, habe das irgendwie gehört, ich glaube, das hat ja Red 7, glaube ich, umgesetzt als Produktionsfirma, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich irgendwie aus dem Umfeld irgendwie gehört, die sind schon lange mit Drehen fertig. Und dann lag diese Staffel jetzt irgendwie ein Jahr rum. Ich erinnere mich auch, dass es bei Too Hot to Handle Germany auch schon so war, dass Netflix da ewig nicht die Sache released hat. Weiß ich, woran das dann immer liegt, ob sie da bei Netflix so einen engen Schedule haben. Weiß ich nicht, was da für Berechnungen stattfinden, wann am besten eine Staffel dann released wird. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, so durch den Release jetzt Anfang des Jahres. Ich hätte es an deren Stelle gleich am 1.1. released, ehrlich gesagt, ne? Alle nach Silvester am Ausnüchtern und dann ist doch Love is Blind eigentlich die perfekte Lösung dafür. Dann kam es so 2 Tage danach, am 3. Januar. Und ja, wie gesagt, wurde dann schon viel besprochen in meiner Bubble und auch bei TikTok präsent gewesen, weil es ja eben dieses internationale Franchise ist und eben auch irgendwie, welche Amis dann sich dann irgendwie zur deutschen Version äußern und das ist schon immer ganz funny. Das macht auf jeden Fall eine ganz andere Art von Spaß auf bei Reality-TV, wenn man so ein international krasses Format hat wie Love is Blind. Das hat man natürlich bei der ganzen deutschen Reality-Welt natürlich nicht, deswegen mal was anderes. Und ja, Love is Blind Germany, wie stehst du denn überhaupt grundsätzlich zu Love is Blind?
Darf ich ganz ehrlich sein?
Ja.
Ich habe es bisher noch gar nicht geguckt.
Also, du hast noch nie eine Folge?
Nee, ich habe noch keine einzige Folge von Love is Blind geguckt. Das ist komplett an mir vorbeigegangen, weil ich generell nicht so die Dating-Format-Maus bin. Deswegen war jetzt Love is Blind Germany mein erster Ausflug in diese Welt.
Dann sind wir nämlich, weil ich bin nämlich, ja, das habe ich auch schon hunderte Male gesagt, kein Fan vom Format. Deswegen haben wir jetzt die Situation, dass wir natürlich also dich als so Newcomerin haben und mich als echt kein Fan ist von der Show. Deswegen bear with us, Love is Blind Fans, weil ich tue wirklich mein Bestes und ich bin offen in diese 4 Folgen reingegangen, um wirklich eventuell nochmal meine Meinung komplett zu ändern. Machen das ganz, ganz objektiv wie immer natürlich, wissenschaftlich fast schon, wie wir jetzt daran gehen. Und Ja, also Love is Blind, die Spielregeln sind jedem bekannt. Also es gibt diese Pots, wo man sich eben, wo man die Möglichkeit hat, dass Frauen, Männer blind kennenlernen. Ne? Jeder hat so sein eigenes Zimmer, man wird da zusammengeschaltet, man datet auch mal alle irgendwie durch. Ne? Man hat dann immer so einen Notizblock dabei und lernt die Leute dann eben kennen, macht sich so Notizen, was man eben über die andere Person erfährt jeweils und hat eben das Ding, dass man die Person nicht sieht. Und die Art und Weise, wie man aus diesen Pots rauskommt, ist durch einen Heiratsantrag und dann ist man quasi verlobt und dadurch kommt man raus und trifft dann die Person und sieht sie vis-à-vis und hat dann diesen Spannungsmoment, ne? Wir sehen uns zum ersten Mal, wie geht's jetzt weiter? Und dann stehen als nächstes eben diese Feriendates an quasi, also die fahren dann alle gemeinsam in getrennten Häusern jeweils zusammen als Paar, als neues verlobtes Paar in den Urlaub und lernen sich dann so richtig in persona kennen. Dann irgendwann folgt die Entscheidung, wir haben jetzt die ersten 4 Folgen nur gesehen, sagen sie ja oder nein dann am Alltag quasi und heiraten. So, das ist das Ding. Und ja, so, jetzt hat Deutschland eben seine eigene Version. Es gibt ja schon ganz viele andere Versionen. Wie bist du jetzt reingekommen? Als jemand, der jetzt das Format noch überhaupt nicht kannte, was hat das für dich für einen Eindruck gemacht?
Ich fand es super spannend. Also dieses Konzept, dass man sich nicht sieht und dass man einfach erstmal die Stimme des Gegenübers hört und ja auch sehr viel über irgendwelche Vorlieben spricht, über Interessen oder einfach über das Wesen der Person. Ich fand das ziemlich erfrischend, um ehrlich zu sein.
Also haben die Gespräche damit halten können, mit deiner Hoffnung, dass es halt eine sehr intime Art und Weise ist, sich kennenzulernen? Oder fandest du es von der Idee besser als von der Ausführung?
Zum Teil, aber ich glaube, das steht und fällt auch immer mit den Menschen, die dann da in diesem Pott sitzen, weil es gab zum Teil Gespräche, die waren wirklich sehr, sehr deep und auch wirklich schön und man hat sich emotional geöffnet, aber dann gab es auch Gespräche, wo man sich gedacht hat, okay, das ist irgendwie, es kratzt die ganze Zeit an der Oberfläche, aber da kommt jetzt auch nicht mehr.
Du kannst jetzt natürlich nicht den Vergleich machen, so wie ist der deutsche Cast im Vergleich zu anderen Staffeln von der US-Version oder von der japanischen oder wie auch immer. So, also wie wirken die Deutschen im Vergleich zu den anderen? Die kann ich auch nicht so machen, weil ich halt, ich glaube, 2 Staffeln der US-Version geschaut habe und das natürlich eine andere Hausnummer ist. Aber das wissen wir aus allen anderen Formaten auch, dass sich Amis einfach anders verhalten als Deutsche in solchen Formaten. Und das ist, glaube ich, auch, also ehrlich gesagt, finde ich es auch cool, das dann immer so zu sehen, dass einfach Dating hier anders funktioniert oder andere Fragen gestellt werden, man anders miteinander kommuniziert oder irgendwie mehr überschwänglich, weniger überschwänglich und so reagiert. So, das ist ja klar. Aber wie fandest du jetzt mal losgelöst von allem den deutschen Cast im Allgemeinen?
Ich muss sagen, recht sympathisch. Also da waren wenige Leute dabei, bei denen ich mir dachte, boah, nee, geht gar nicht. Ich fand sowohl die Männer als auch die Frauen ganz cool. Mit ein paar Ausnahmen.
Okay, ja, aber das ist ja, das ist alles ganz, ganz positiv bei dir. Das ist ja, nicht schlecht.
Das kennt man ja gar nicht, oder?
Ja, nee, aber ich bin gespannt, ob da jetzt noch der Twist kommt oder da versuche ich gerade so ein bisschen noch das hinauszuzögern. Aber ja, jetzt glaube ich, komme ich nicht mehr lange drum rum, ohne meine Meinung zu sagen. Also, um mit dem Positiven anzufangen, ich finde auch, dass der Cast eigentlich ganz gut ist. Ich finde schön, dass auch internationale Fans das voll überrascht hat, wie divers irgendwie der Cast auch ist in Deutschland. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Ich habe den Eindruck, das sind Leute, das habe ich auch immer bei Love Island gesagt, dass für mich so ein Love Island Cast so ein bisschen anders als ein Are You The One Cast oder so. Also und ich finde auch hier hat man Leute gefunden, die schon ziemlich zu der Show passen. So. Und das finde ich erstmal cool. Und habe das Gefühl, da wurde gut gecastet grundsätzlich. Mein Problem, und man hört schon raus, ich habe ein Problem, ist einfach weiterhin das Format mit seinen Spielregeln und mit seinen, ja, es ist das Format an sich, was ich leider immer noch nicht so ganz checke, warum genau das für so viele Leute das absolute Lieblingsformat ist. Also ich finde, das ist eine ganz unklare Dramaturgie gibt in den einzelnen Folgen. Ich finde, das plätschert teilweise so dahin, dass ich mich immer wieder so frage, ja, also reicht mir immer dieser Moment aus, auf den ich mich freuen soll, dass sie sich gleich sehen. So. Weil das ist ja eigentlich das wirklich Spannende. Es wird Spannung aufgebaut, ganz klassisch, durch Aufbau und Kennenlernen und Konversation. Und dann irgendwann die Entscheidung, ja, zum verloben oder nicht und dann treffen. So. Und mein Problem damals mit der ersten Staffel, die wir, glaube ich, hier besprochen haben, oder ja, auf jeden Fall eine sehr frühe Staffel, war ja damals schon, dass ich nicht ganz verstehe, warum bei Love is Blind, bei dem Format, Konzept, Leute lernen sich, ohne auf das Aussehen zu achten, kennen, warum dann da eigentlich überhaupt so klassische Dating-Show-Gesichter teilnehmen. Also einfach durchschnittlich attraktive, also sehr, sehr, also nicht durchschnittlich, aber durchschnittlich für so eine Dating-Show. Also einfach ohne jeden Zweifel für 99% der Menschen würden sagen, das sind attraktive Menschen, so. Ja. Warum man genau in diesem Format so Leute da hinsetzt und nicht den komplett anderen Weg geht, sondern wirklich halt sagt, Love is Blind, also wirklich das Aussehen der Leute ist egal. Und es kommt nur drauf an, dass sich da zwei Leute in den Charakter verlieben. Warum ist es so? Also, weil ich habe immer das Gefühl, bei mir baut sich diese Spannung dadurch schon gar nicht auf oder nicht so sehr zumindest, wie die jetzt gleich aufeinander reagieren. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass da zwei Leute sind, die sich so leicht also vielleicht so ein bisschen einfach, ist nicht mein Typ, aber es ist jetzt, aber es gibt nicht so eine krasse Fallhöhe aus meiner Sicht, weil am Ende trotzdem noch zwei gut aussehende Menschen da aufeinander, also ja, ne, gut aussehend immer unter Anführungsstrichen, aber zwei gut aussehende Menschen aufeinandertreffen. So ein bisschen kommt dann natürlich auch diese Meta-Begründung dazu. Ja, okay, die wissen ja jetzt, damit die Show überhaupt weitergeht, müssen sie Ja sagen zum Heiratsantrag. Ja, natürlich müssen sie dann auch Ja sagen zum Thema, will ich dich weiter kennenlernen da bei den Ferien-Dating-Kosmos da? Oder gehe ich einfach raus und bin damit auch quasi ausgeschieden? Also das kommt dann natürlich auch immer dazu, dass ich mich dann frage, ja, also natürlich werden die das jetzt machen. Und dieses Ding von wegen, ja, aber warum geht es bei denen so schnell? Oh mein Gott, ich würde nie so schnell jemanden heiraten. Natürlich fragt man sich das die ganze Zeit, aber in der 18. Staffel Love is Blind weltweit frage ich mich das halt natürlich nicht mehr, weil das gehört halt einfach dazu. Es ist so gelernt, dass man so schnell sich verlobt, aufregend darüber oder so dieses Ungläubige, warum machen die das? Ich wäre niemals so. Das klappt bei mir auch überhaupt nicht mehr halt. Also, weil man mittlerweile auch in so vielen Formaten halt dieses frühe Heiraten, also Hochzeit auf den ersten Blick oder sowas, halt auch schon kennt. Ne? Das ist jetzt auch nichts mehr komplett Neues. So, jetzt habe ich ja viel geredet. Kannst du mit irgendwas davon was anfangen?
Ja, absolut. Also ich verstehe den Punkt voll. Das mit diesem konventionell attraktiv. Also ja, klar, das ganze Format, da geht es ja darum, Menschen für ihre Persönlichkeit kennen und lieben zu lernen. Und dann da einfach Menschen hinzusetzen, die wirklich attraktiv sind. Und das kennt man ja aus allen anderen Formaten auch. Finde ich auch schwierig. Und was ich auch komisch finde, ist, dass man so wenig Zeit hat. Also ich finde schon, dass es ein bisschen mehr Zeit braucht, wenn man wirklich darauf setzen möchte, dass sie sich in den Charakter der Person verlieben, mit der sie gerade sprechen. Weil du kannst nicht nach drei Unterhaltungen sagen, okay, also die Person finde ich so toll, ich möchte irgendwie den Rest meines Lebens mit ihr verbringen. Ja, da kommt auch das dazu, was du gerade gesagt hast. Die wissen, sie müssen das so sagen, weil das Format für sie dann weitergeht. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir einfach wünschen, dass das Ganze ein bisschen langsamer passiert, weil man da auch eher die Möglichkeit hat, echt sich in den Charakter der Person zu verlieben. Also ich bin Mensch, ja gut, ich entwickle nicht schnell Gefühle, aber wenn ich da sitzen würde, dann würde mir auch diese, also 3-4 Unterhaltungen, was ist das denn? Das ist quatschig. Und dann zu sagen, ja, oh, ich spüre hier voll die Verbindung, ich finde das so krass. Natürlich sagt man das, wenn man gerne weiterhin an diesem Format teilnehmen möchte. Also an sich cooles Format und auch eine richtig gute Idee, aber an der Umsetzung, da hapert es noch ein bisschen.
Naja, es funktioniert ja und es hat ja wirklich eine massive Fan, also die Leute lieben das ja so. Und deswegen, ich kann das auch verstehen, wenn man halt keine anderen Dating-Formate guckt. Es ist ein durchschnittliches, gutes Dating-Format mit wirklich attraktiven Leuten, die charismatisch teilweise sind, die auch auffällig sind, die aus sich rausgehen, die gute O-Töne geben. Das ist ja, das stimmt ja alles. Aber ich finde halt, man hätte mit dem Format die Chance, mehr zu sein als so ein durchschnittliches Dating-Format eigentlich. Und das regt mich immer so auf, dass es eigentlich so eine vertane Chance ist, weil ich mir halt denke, und ich zweifle da auch immer so ein bisschen daran, ob das wirklich eine gute Idee ist, aber eigentlich müsste man, wenn man das Format ernst nimmt, müsste man da halt Leute reinpacken, die normalerweise nicht so sehr in Dating-Shows vorkommen würden, also Leute mit Behinderung oder Leute, die irgendwie wirklich aufgrund von ihrem Aussehen vielleicht Schwierigkeiten haben beim Daten. Weil das ist ja, für die ist es ja eigentlich der richtige Weg, jemanden kennenzulernen, so, weil sie sich oftmals wünschen, Liebe sei blind, so. Ist sie aber nicht, weil das Aussehen im Dating immer eine Rolle spielt und vor allem bei diesen Leuten, die da drin sitzen, immer eine Rolle spielt. Deswegen ergibt das schon irgendwie Sinn von wegen, ich werde immer auf mein Aussehen reduziert, ich gelte immer als der Fuckboy, ich bin, keine Ahnung. Man kann sich das schon hinbiegen, dass es irgendwie eine Rolle auch für die spielt, aber let's go, es hat, also es spielt jetzt nicht so eine riesige Rolle, weil diese Menschen halt irgendwie schon eine krass andere Auswahl an Leuten haben, die sie geil finden, die sie attraktiv finden, als jetzt der Durchschnittsmensch so da draußen. Und wenn man sich das Format mal vorstellen würde, mit so 2, 3 aus diesem Cast plus Leuten, die halt, wie gesagt, eben nicht so konventionell schön sind, dann finde ich das 1000-mal spannender. Und ich hatte diesen Moment einmal, dass ich mir dachte, oh, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, als nämlich Tolga. Ne? Tolga ist der mit dem Bart, dieser so ein bisschen so, als der sich selber so ein bisschen als so Bad Boy und nettes Arschloch oder so einführt an einer Stelle. Als der die Auswahl hatte, ne, er hatte immer so zwischen, wie hieß sie, Shelly?
Sally. Nee. Egal, die andere hieß auf jeden Fall Hanna. Ah, Sheila.
Genau.
Sheila und
Sheila,
Hanna.
Sheila und Hanna, genau. Und die waren ja schon sehr unterschiedliche Typen eigentlich, ne? Weil Hanna war auch so ein bisschen Plus-Size, ne? Jetzt unter Gesichtspunkten, wie man die Leute halt so bewerten muss, wenn sie in so einem Show, in so einer Show teilnehmen. Und da habe ich mir wirklich gedacht, so, ja, wenn er jetzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals so eine Hanna gedatet hat. Also, wenn die beiden aufeinandertreffen und eigentlich sich darüber im Klaren sind, also die haben sich jetzt gerade verlobt, wenn sie sich verlobt hätten, da wäre ich gespannt drauf gewesen, auf das Aufeinandertreffen. Ja, ja. Aber wenn da halt Hanni plus dieser andere Typ, der mit der Glatze, die sehen beide gut aus, da wird, wie gesagt, maximal findet sie irgendwie, ja, hätten wir schon jemanden gewünscht mit Haaren oder ja, ist mir vielleicht doch ein bisschen zu klein oder so. Maximal kommt ja sowas. Aber die wahre Challenge ist doch darin, weiterhin dann hoffentlich dabei zu bleiben. Ja, ich habe mich aber in Hanna verliebt. Ist vielleicht mir völlig wurscht, ob die bisher so mein Dating-Schema irgendwie entsprochen hat, sondern ich habe mich in ihren Charakter verliebt. So, das wäre eigentlich, da habe ich mal kurz gemerkt, okay, da macht das Format für mich am meisten Sinn und am meisten Spaß, wenn man solche Momente irgendwie hat. Aber ich check die Befürchtung, glaube ich, die man damit hat, dass es irgendwie so als zu Zotenschau quasi rüberkommen könnte. Also so von wegen, man will die Menschen natürlich auch nicht verletzen. Ne? Man will ja dann nicht irgendwie, dass dann jemand mit Behinderung halt zum 50. Mal abgewiesen wird, weil er vielleicht nicht dem Typen dann entspricht. Das ist ja, das ist mir schon klar, dass natürlich auch eine Gefahr dabei ist. Aber da müsste man halt meiner Meinung nach darauf achten, dass die Möglichkeit möglichst gering ist, dass da Leute drin sitzen, die dann wirklich irgendwie gemein sind oder irgendwie das nicht gut rüberbringen können, warum es dann vielleicht doch nicht am Ende funktioniert. Aber wie gesagt, für mich wäre das Format besser, wenn es anders wäre.
Ja, man sollte absolut diesen Schnitt der Gesellschaft abbilden und gucken, dass man eine gute Mischung findet aus Menschen, die... Ach, das klingt immer so blöd, dieses Kategorisieren von Menschen, die konventionell attraktiv sind und die halt nicht diesem Bild entsprechen, was die Gesellschaft sich so mit ihren Schönheitsidealen ausgedacht hat. Aber ja, es wäre schon schön, wenn man dann echt Menschen sehen könnte, die man auch so im Alltag sieht, denen man im Alltag begegnet, aber auf die man vielleicht nicht zugehen würde, weil sie dem Beuteschema, ich hasse dieses Wort, nicht entsprechen. Also klar, ich verstehe deinen Punkt voll.
Ich glaube auch nicht, dass es unser Problem ist, dass wir jetzt so darüber sprechen müssen, weil das ist ja eigentlich eine Welt, die sich die Dating-Shows oder das Reality-Fernsehen generell selbst aufgebaut hat. Ne? Also dass man da die ganze Zeit Leute sieht, die halt diesen Schönheitsidealen entsprechen, die auch ein bisschen daher kommen durch Reality-Shows. Ne? Also Reality-Shows erzeugen ja auch diese Schönheitsbilder. Und der Wunsch nach einem Durchschnittscast quasi, der ist ja jetzt kein außergewöhnlicher. So, das ist ja jetzt auch nichts, wo man irgendwie sagen würde, Wahnsinn, was ihr da fordert. So. Aber genau, weil es eben häufig nicht so ist, also wirkt es so komisch. Oder wirkt es so, als würde man da irgendwie, weiß ich nicht, was ganz Außergewöhnliches irgendwie fordern. Aber das ist es ja eigentlich nicht. Ja. So, und und deswegen waren jetzt diese 4 Folgen für mich, so wie ich sie auch ein bisschen in Erinnerung hatte, dass ich, wie gesagt, das alles appreciate kann und irgendwie das Casting auch für das, was es sein will, offensichtlich dann auch okay finde. Ich finde es okay inszeniert. Wie gesagt, ich finde die Dramaturgie ein bisschen schlecht, weil ich weiß immer nicht genau, wann diese Momente kommen, auf die ich halt warte, auf die zum ersten Mal sehen sie sich Momente. Da schwimme ich manchmal so ein bisschen und denke mir, ach, jetzt lerne ich nochmal jemanden kennen, jetzt geht's nochmal um weiß ich nicht, das fünfte Kennenlerngespräch. Das könnte alles für mich noch so ein bisschen klarer sein, worauf so eine Folge hinarbeitet. Ich mag aber weiterhin, wie die Momente dann inszeniert sind, weil die schon immer recht reduziert sind. So, da kommt jetzt nicht irgendwie fünfmal eine Slow-Mo und so, sondern die kommen da raus aus ihren Toren, gehen dann aufeinander zu. Man lässt eigentlich sehr viel davon stehen. Und gerade bei dem einen Paar, die beiden POC, ich habe die Namen jetzt ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben. Wie hießen sie? Du hast
Medina und, warte.
Ist es Shelly? Nee.
Medina und Sally.
Sally, okay.
Ja, genau. Die haben sehr viele
Shelly,
Sheila.
Ja, genau. Also genau, die beiden. Das war natürlich ein super Moment und ein super spannender Moment irgendwie auch, weil man halt da mal sehr viel einfach so stehen gelassen hat und da eben, man hat ja auch keine Off-Stimme oder sowas, die das Ganze einordnen könnte, sondern man muss irgendwie aus den einzelnen kurzen Mimiken, Gestiken dann herauslesen, was jetzt genau das Problem ist oder wer jetzt hier ein Problem mit wem hat. Ja. So. Und das fand ich schon relativ spannend, wie gesagt, weil die Momente an sich sind gut.
Ja. Nee, also ich habe auch Bock auf die nächsten Folgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das Konzept, ja wirklich, ich freue mich und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das dann bei den einzelnen Paaren entwickelt, weil ich habe natürlich auch schon meine Favorites.
Ja, bei wem bist du denn am meisten so involviert?
Also, ich bin sehr involviert bei den beiden, die echt so die hottesten sind in dieser Runde. Ich finde Jen und Marcel, also optisch allein, wow, beide, ganz, ganz toll. Und ich finde, die haben auch...
Wer ist Marcel nochmal?
Marcel ist der Unternehmer aus Köln, der
der große,
doofe Kindheit hatte. Ja, genau.
Ja.
Der mit dem Bart, mit dem bisschen, ja, also Vollbart. Genau, die beiden finde ich ganz cool, obwohl er so ein bisschen zurückgezogener ist und nicht so viel mit ihr redet. Aber das
ist der mit dem Liebesbrief.
Der mit dem Brief, das war...
Scheiße.
Das war Marcel... Nee, warte mal, Quatsch. Pascal war das
mit dem Brief. Pascal. Ja.
Genau. Die warte fand mal. Ich auch süß, die beiden.
Wer ist da nochmal Marcel?
Pascal. Marcel, wie soll ich den denn jetzt beschreiben? Das ist der...
Ist das der mit dem Man-Bun? Nee, der wurde ja abgelehnt.
Nicht mit dem Man-Bun. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der hat so braune Haare.
Ich google mal.
Vollbart und... Okay.
Der
ist ohne Eltern aufgewachsen. Genau, die beiden finde ich ganz süß zusammen. Und ja, Pascal und Scheller auch. Das war auch so ein Slowburn, wie man in Fachsprache sagen würde. Und da bin ich auch sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Und ich denke, dass wir bei Daniel und Hani und bei Alina und Elias auch noch ein bisschen Drama haben werden, weil Elias und Hani ja so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wieder anbandeln. Die hatten sich ja auch ganz gut verstanden, aber dann hatte sich ja Hani für Daniel entschieden.
Ach so, warte mal, Marcel.
Ja.
Wieso sagst du denn nicht, dass es der Esu-Boy ist? Der ist doch ultra spooky. Junge, den fand ich am unsympathischen von allen.
Der ist einfach nur ruhig. Nein, der ist doch nicht.
Der hat safe die Anastasia-Bücher in der Schublade.
Nein, der ist einfach. Nee,
Junge, der könnte also der ohne Probleme. Kindheit. Ohne Probleme könnte der mit Jana Urkraft rumhängen.
Ja, gut, es ist ein ähnlicher Vibe, aber ich finde ihn trotzdem ganz cute. Und
ich finde ihn fürchterlich.
Ich find,
Als er damit Jesus also angefangen hat, da warst du noch dabei?
Vielleicht habe ich auch nicht immer hingehört. Aber ich finde ihn und Jen halt so als Paar irgendwie ganz, ganz süß zusammen. Also es vibet voll, finde ich.
Ja, aber es
kann ja noch super viel passieren.
Es vibet auf einer ganz ungesunden Frequenz für mich, ehrlich gesagt. Naja.
Echt?
Ja.
Okay. Spannend. Ich habe das, ja gut, ich fand, also zwischendrin habe ich auch kurz so gedacht, aber dann habe ich, glaube ich, einfach die Red Flags ignoriert.
Als er da über sein Tattoo gesprochen hat, dass er sich da beim tibetanischen Kloster irgendwie hat stechen lassen.
Ja, das finde ich, sowas finde ich auch immer ein bisschen weird, aber wie gesagt, ich bin ganz gut darin, Red Flags zu ignorieren.
Ja, okay, den weiß ich noch. Elias ist ja jetzt, das ist jetzt so ein bisschen der Cliffhanger auch, dass sie jetzt quasi ihr Zusammentreffen da im Urlaub haben, alle Paare treffen zusammen und Elias findet, da hat man die Blicke sehr schön eingefangen, Hani, mit der er auch gute Momente in den Pots hatte, doch interessanter als eventuell seine eigene Partnerin. Ne?
Ja.
So ist es jetzt.
Aber das war irgendwie klar, dass Alina da nur die Notlösung war und dass er eigentlich Hani ganz interessant fand, aber sie wollte eben Daniel.
Und wie findest du Hani und Nani, nee, Hani und, wer ist der Pastel? Nee,
Hani Glatzke. Und Daniel.
Daniel, ja. Hani und Dani.
Ja, sag mal, ich weiß nicht. Ich fand die in den Unterhaltungen schon ganz lustig, aber ich habe da jetzt das Gefühl, dass da schon vorwiegend die körperliche Attraktion zählt. Also als sie sich dann gesehen haben, war das direkt so, okay, wir machen jetzt rum, so Zungenkuss und sowas. Ja, ich habe das Gefühl, dass da dieses Love is Blind-Konzept nicht so richtig aufgeht bei den beiden.
Ich habe halt bei den beiden und vor allem bei ihr halt am meisten das Gefühl, sie war ja auch die erste, die da gefeatured wurde, weil die einfach sehr gut vor der Kamera funktioniert so.
Ja.
Und weil die genau weiß, was sie in welchen Momenten sagen muss und so. Dass die sehr stark so diese Storyline halt einfach jetzt so mitspielt. Ich hatte auch bei Sherry von Tolga das Gefühl, auch bei Tolga natürlich irgendwo, aber bei ihr noch mehr so, dass sie gerade sich da durchactet des Todes. Also, dass sie da immer so Sheila, genau das,
ne?
Sheila, mein Gott, ja. Dass Sheila immer so das sagt, was gerade halt so von ihr gefordert ist, aber die Augen überhaupt nicht mitlachen gerade, sondern sie mit diesem Typen da so festhängt und jetzt nicht genau weiß, darf sie hier noch aussteigen oder wann kann ich hier nochmal irgendwie raus? Also.
Ich habe mir auch hier aufgeschrieben, Tolga und Sheila passen in meinen Augen nicht so gut zusammen. Tolga und Sheila, dieses eine Paar im Sommerhaus, was sich eigentlich gar nicht liebt.
Naja, weil er halt wirklich so ein Verschnitt ist von Mike Sees, ne? Muss man ja auch mal sagen.
Ja, ja.
Also, der könnte ja wirklich, also ohne Probleme könnte man sich den vorstellen, so in 3 Jahren so als super toxischen Dude im Sommerhaus. So. Und das ist ja, also dieser eine Moment, als sie da in dieses Ferienressort reingehen und er diesen Schwan, der da gefaltet wurde, aus Handtüchern auf dem Bett, glaube ich, war es, der das sofort so umboxt und so sagt, ja, kann ich dich haben hier. Du musst sofort weg.
Ja.
Und ich dachte, okay, kompletter Psycho. Ja. Also.
Ist echt so.
Und das war jetzt der weitere Cliffhanger, dass er auch so dann auf dieser Jungs-Couch da irgendwie festsitzt und dann irgendwie so meint, ja, also nee, ich bin extrem unzufrieden. Also ich würde gerne raus da aus der Nummer. Und sie, wo man schon viel früher das Gefühl hatte, dass sie da eventuell nicht so happy damit ist, sie spielt währenddessen bei den Frauen so die, ja, ich bin so happy und so und denkt immer noch, sie ist in dieser in diesem Zustand, wo sie nicht so richtig ehrlich sein kann. Also das war dann schon auch ganz interessant. Bin ich gespannt, wie das weitergeht, ja. Elias, wie gesagt, finde ich auch so ein bisschen, der wird auf Social Media sehr, also ich habe so ein paar TikToks gesehen, auch von Amis, die auch gemeint haben, he's a red flag, so nice guy attitude, aber
voll.
Irgendwie sehr aufs Äußerliche dann doch bedacht und so. Und merkt man jetzt auch, dass er da so schnell sich da von Hannis Auftritt irgendwie so anfixen lässt. Bin ja auch mal gespannt, wie das weitergeht oder wie er das vor allem dann seiner Frau da irgendwie mitteilen will. Weil ich kann mir vorstellen, dass er das nicht so auf so eine lockere Art und Weise schafft.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und also bei ihm habe ich die Red Flags tatsächlich schon eher gesehen als bei Marcel. Bei Elias war ich raus, als er im Gespräch mit Hani gesagt hat, ich mag es, wenn ein Mann sein darf oder irgendwie sowas sinngemäß. Da dachte ich auch so, boah, ey, komm, geh weg. Und auch dieses, dass er mal fremdgegangen ist. Also klar, fand ich gut, dass er das thematisiert hat mit Alina, heißt sie, glaube ich. Aber ja, da wird noch einiges kommen, denke ich mal, weil man merkt echt, der will Hani und Hani will, glaube ich, auch ihn. Zumindest spielt sie damit. Aber ja, der wartet, glaube ich, echt nur auf die Möglichkeit, dass er da was mit Hani starten darf.
Jetzt aber nochmal zu der einen Situation, über die wir gerade schon gesprochen haben, mit Medina, oder wie heißt er? Medina?
Ja, mit Medina und Sally.
Sally, ja. Was lief da schief, glaubst du? Von wem vor allem? Also von wem kam so dieses...
Ich weiß nicht,
was da los war.
Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich glaube...
Ich glaube, beide waren einfach nicht so happy, so,
ja,
oder?
Ja, nee. Ich glaube, beide haben sich einfach was anderes vorgestellt. Und da ist auch wieder dieses Ding so, Love is Blind. Aber ich glaube, die hatten einfach beide komplett andere Vorstellungen, wie das Gegenüber dann letztendlich aussehen soll. Und also ich glaube, das ist auch im Leben super oft so. Du triffst vielleicht jemanden online, verstehst dich super gut mit der Person, egal ob das jetzt romantisch oder platonisch ist. Und dann triffst du die Person zum ersten Mal und merkst direkt so, boah, nee, irgendwie möchte ich sofort raus aus dieser Situation. A.k.a. jedes Twitter-Treffen, was Menschen mit mir hatten, dachten sie sich wahrscheinlich auch immer so, boah, du und ich, ey. Genau, aber manchmal hast du es einfach und dann denkst du so, verdammt, was habe ich hier falsch gemacht? Ich möchte jetzt einfach raus. Und ich glaube, dieses Gefühl hatte Sally einfach ganz stark. Also sie sah sehr überfordert aus und sie wollte dann auch sofort raus, ne? Ich fand es
Das ist auch richtig unangenehm, ne? Wie die dann einfach so abhauen und dann man dann so einfach so mit so einem, im Prinzip ist es ja Ghosting, ne? Das ist ja dann einfach, die Person, du bekommst nie wieder irgendwie, du bekommst nie wieder irgendeine Aussage von der Person, wo was jetzt genau falsch war oder ob das jetzt alles überhaupt nicht zählt mehr, was wir davor hatten. Also ich finde schon immer, also an seiner Position will ich da echt nicht stehen irgendwie, ne? Das ist schon krass.
Nee, es ist echt. Also wobei ich sehe da jetzt auch nicht.
Dann immer auch nicht weiß, geht es ihm vielleicht genauso und er zeigt es nur nicht so sehr?
Ja, ja.
Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, die waren beide einfach nicht begeistert voneinander, nur dass sie da, ich weiß nicht, ob man das jetzt Mut nennen kann, aber sie hat dann einfach, keine Ahnung, den Schlussstrich drunter gesetzt und gesagt, ich gehe jetzt, ich verlasse jetzt das Set und ich möchte nichts mehr mit ihm und mit diesem Projekt zu tun haben. Ich meine, das ist ihr gutes Recht. Klar ist es für ihn blöd, dass er dann vor den vorlaufenden Kameras ans Messer oder ins offene Messer rennt. Aber man kann es manchmal nicht ändern, ne? So ist es nun mal.
Ich kann mir auch vorstellen, einfach weil es die deutsche Version ist. Also wenn es jetzt die US-Version wäre, dann würde ich einfach, weil ich mir sicher bin mittlerweile, dass das Format einfach leider nicht so sehr für mich ist, dass ich da jetzt nicht mehr weiterschaue. Aber glaube ich, weil es die deutsche Version ist und ich schon das Gefühl habe, dass wir einige von den Leuten vielleicht auch nochmal woanders sehen könnten in Zukunft, schaue ich da jetzt nochmal weiter und bin schon auch von einzelnen Storys schon irgendwie jetzt interessiert, wie die weitergehen, aber wie gesagt, an sich funktionieren die Spielregeln für mich immer noch nicht so gut, leider. Gut. Dann zu den News und zu einer Show, die uns auch verbindet, Selma, weil wir ja hier unser, ich glaube, unser einziges Interview so richtig hatten, bei Fernsehen für alle, mit Lea Holzfurtner damals, ne? Wir erinnern uns an Sextherapeutin Lea Holzfurtner, die damals sich mit uns da in Kontakt gesetzt hat, als es um ihren großen Durchbruch ging, Stranger Sins, die Sex-Selbsthilfe-Show quasi, Reality-Show bei RTL Plus. Und jetzt ist es so, dass die zweite Staffel nicht nur angekündigt wurde, sondern auch direkt losgeht, und zwar am 8. Januar, glaube ich. Der große Skandal ist aber, und vielleicht auch die Erklärung, warum wir jetzt so lange nichts gehört haben, ist, dass Lea Holzfurtner nicht mehr dabei ist.
Nein.
Doch.
Bitte?
Was? Ja.
Wieso?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich meine, wir wissen ja, was wir damals mit ihr besprochen haben. Sie hat gesagt, sie hat Bock auf Staffel 2.
Ja.
Dann kam irgendwann die Ankündigung, sie drehen jetzt Staffel 2. Sie haben aufgerufen, dass Singles sich bewerben können und sexpositive Singles und Paare, die quasi Beratung brauchen. So, danach haben wir ja nie wieder was von Lea oder irgendwie gehört, ob sie jetzt dabei ist. Aber ich bin natürlich immer davon ausgegangen, weil sie ja total gut auch funktioniert hat und das Format in der ersten Staffel auf jeden Fall auch viel besser gemacht hat. Also sie war auf jeden Fall richtig besetzt da drin. Das kann man, glaube ich, ganz objektiv sagen. Ja, deswegen hat es mich jetzt sehr überrascht, als ich die Ankündigung auch den Trailer schon gesehen habe, der schon draußen ist, dass sie da einfach nicht vorkommt, sondern dass da eine andere Sextherapeutin sitzt, und zwar Patricia Heines. Aber es wird
sie wird niemals Lea Holzfurtner sein. Ja, sorry.
Aber es wird doch komischer, weil die anderen beiden Helferlinge von ihr, also von Lea, weiterhin dabei sind. Ja. Also Dominique Insomnia und Erik Osterlund. Erik, a.k.a. Tantric Eric. So. Also,
das ist echt merkwürdig.
Ich kann mir nur.
Das ist vor Lea, ja.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es an Terminkonflikten lag. Ne? Also, dass man irgendwie nicht den richtigen Moment gefunden hat, wo Lea dann auch Zeit hatte dafür. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber inhaltlich begründet, dass Lea da nicht mehr, weiß ich nicht, nicht mehr reinpasst oder irgendwie, dass es da eine Verbesserung bräuchte, das kann ich, also könnte ich mir wirklich nicht erklären. So.
Nee, ich mir auch nicht. Das ist echt merkwürdig. Aber ja, vielleicht sind es echt terminliche Gründe gewesen.
Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, wie gesagt, ab dem 8. Januar geht's los und von den Paaren sind angekündigt auch die Reality-Stars Kate Merlan und Jakub Jarecki Merlan, ne, die man auch schon natürlich kennt. Temptation Island VIP, prominent getrennt. Sowie der Dating Naked und Are You The One bekannte William mit seiner Freundin Daria. Und auch Justina und Adrian, bekannt aus Temptation Island, lassen sich auf das Sex-Experiment ein.
Schön.
Man geht in die Richtung, die wir eigentlich gerne vermeiden wollten in Staffel 1. Da gab es ja auch dieses eine Paar, ne, das auch schon Reality erfahren war. Und das war mit Abstand der schlechteste Part der Sendung. Und bin ich jetzt mal gespannt, aber macht mich jetzt beide, also beide Nachrichten, dass Lea raus ist und dass wir noch mehr in Richtung Reality-erfahrene Leute gehen, macht mich jetzt beides jetzt nicht so furchtbar hyped.
Nee, und es macht auch betroffen, muss ich sagen.
Ja, das auch. Ja, aber ich werde auf jeden Fall reinschauen, weil ich ja schon irgendwie eine fast schon erotische Beziehung habe zu dem Format.
Ich hoffe, du und Anni guckt das wieder zusammen.
Ja, ich auch.
Und berichtet.
Das waren sehr intensive Sessions auf dem Sofa. Ja.
Oh Gott.
Naja, dann noch News zu Big Brother Normalo. Die neue Staffel startet im Februar, am 24. Februar mit 24/7 Livestream bei Join natürlich, Tageszusammenfassung kostenfrei bei Join. Die große Änderung ist ja, und das wurde auch schon berichtet, dass es statt 100 Tagen jetzt nur noch 50 Tage sind. Und das ist für eine Big Brother Staffel halt schon echt wenig. Ob in dieser Zeit wirklich so dieses Big Brother Gefühl von wegen, die leben da jetzt wirklich drin und das ist nicht so eine verlängerte Promi Big Brother Staffel, sich einstellt, ist schon die Frage. Es gibt auch statt 100.000 Euro nur 50.000 Euro, also alles wird billiger. So, ich nehme mal an, dass sie weiterhin im selben Set drehen werden da, in dem ich auch schon stand. Deswegen, ja, wird das einfach eine relativ billige Nummer sein. Join sagt ja immer, dass es angeblich ein großer Erfolg für die war. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wer die Staffel geschaut hat, außer Anni, mir und Nathalie, aber anscheinend haben es noch ein paar andere geschaut. Ja, also auch hier, Bock hält sich gerade noch so ein bisschen in Grenzen. Vielleicht reichen die 50 Tage ja für ein, zwei spannende Momente. Naja.
Ja, bestimmt.
Sollen wir jetzt noch über Thilo Mischke reden oder nicht?
Boah.
Also,
na, ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht. Also man kann sachlich sagen, was passiert ist. Kurz vor Weihnachten, glaube ich, war das, wurde bekannt gegeben, ja, dass ab Februar, glaube ich, er und Jule Lobo einen neuen TTT-Podcast, also Titel, Thesen, Temperamente, die Kultursendung im Ersten, jetzt moderieren werden. Und Thilo Mischke, ich glaube, anders als Jule Lobo, ich glaube, Thilo sollte auch dann im Fernsehen auch moderieren, glaube ich. Ne? Ich glaube, das
genau
war.
Ja.
Genau, aber Jule sollte mit ihm nur den Podcast machen, glaube ich, das war das Ding. Und seitdem gibt es Leute, die sich dagegen wehren, auf jeden Fall, dass Thilo Mischke da als Moderator eingesetzt wird, mit verschiedenen Begründungen. Ich will das jetzt hier nicht alles runterlesen, weil ich dann auf jeden Fall Sachen vergessen würde. Auf jeden Fall gibt es Vorwürfe, die, sage ich mal, im Großen und Ganzen mit dem Thema Sexismus zu tun haben, für die er kritisiert wird und für die er vor allem als ungeeignet als Moderator von einer Kultursendung gesehen wird. So. Und da gab es dann auch einen offenen Brief, an dem sich über 100, glaube ich, Kulturschaffende beteiligt haben. Ja, wie gesagt, ich will das alles gar nicht bewerten, aber das ist passiert und jetzt hat sich die ARD kurz nach Silvester dann nochmal dazu geäußert, nachdem sie ihn zuerst verteidigt hatten, glaube ich, noch vor Weihnachten und gesagt haben, wir stehen da irgendwie an seiner Seite und diese ganzen Bücher, Aussagen und so weiter sind in der Vergangenheit und er hat sich davon distanziert, bla bla bla. Jetzt hat die ARD sich da geäußert und hat sich auf eine Art und Weise geäußert, die auf jeden Fall jetzt auch wieder ein paar Diskussionen hervorgerufen hat. Ich glaube, da ging es um so Sätze wie, um weiteren Schaden von TTT und Thilo Mischke abzuwenden, sehen wir das jetzt irgendwie als, ist die beste Art und Weise, damit umzugehen, jetzt nicht eben Thilo Mischke moderieren zu lassen. Headline ist auf jeden Fall, er wird doch nicht jetzt der Moderator. Und ja, das ist, wie gesagt, kurz zusammengefasst und es gibt eine Menge Facetten, die man da bedenken könnte. Aber wie gesagt, so tief wollen wir gar nicht einsteigen. Thilo Mischke wird nicht Moderator von TTT. ProSieben hat sich auch in einem Statement, wenn man das so nennen kann, hinter ihn gestellt. Ich meine, er ist ja quasi Uncovered-Moderator. Wir haben ihn auch getroffen auf dem ProSieben Sat1-Event. Ich, also ehrlich gesagt, mir war das alles völlig unbekannt. Also ich kannte weder sein Buch, was er da geschrieben hat, noch seine Podcast-Auftritte. Ich wusste überhaupt gar nichts über Thilo Mischke, was der sonst noch macht, außer Uncovered. Ich habe die letztens auch dann in dieser Weiß-Doku als Interviewpartner da gesehen, weil der eben auch bei der Weiß moderiert hat oder da dafür geschrieben hat. So, da habe ich ihn mal jetzt nochmal erlebt. Ich wusste gar nichts über den Hintergrund von Thilo Mischke.
Ja, ich hatte tatsächlich diese Buchgeschichte immer im Kopf und immer mit ihm verbunden. Der hatte ja auch mit Paula Lambert damals so eine Sendung bei ProSieben unter fremden Decken oder so. Da ging es halt auch viel um Sex, aber Ja, ich glaube, das war damals auch echt so sein Sprungbrett. Vor allem dieses Buch und die ganze Geschichte.
Also das Buch in 80 Frauen um die Welt, ne? Dieser Titel.
Genau.
Es hieß dann, dass er sich davon auch distanziert habe und versucht habe, dass das Buch, was glaube ich 2011, 2012 oder so rauskam, 2019 nicht nochmal unter diesem Titel dann auch aufgelegt wird. Der Inhalt bleibt natürlich derselbe, dass es da darum ging, dass er eine Wette, glaube ich, mit Freunden irgendwie gemacht hat, jeweils eine Frau dann zu verführen, irgendwie so. Und da gibt es dann auch diskutable Stellen im Buch und so. Also das ist jetzt, und das ist halt, und ich verstehe, dass die Wahl eines Moderators einer Kultursendung, also das klingt fast wie so eine BoJack Horseman-Sache, also ein Typ, der wirklich so eine Storyline, also ein Typ, der ein Buch schreibt in 80 Frauen um die Welt, dass der dann Moderator von einem Kulturmagazin wird. Ja. Das ist wirklich, würde man jetzt nicht direkt vermuten. Und da kann ich, also das kann ich auf jeden Fall verstehen, dieses inhaltliche Argument, so muss das, also ist das jetzt wirklich die richtige Wahl für diesen, also für diesen Job? Also gäbe es nicht wirklich andere, die da einfach geeigneter dafür wären?
Ja.
Und wie gesagt, alles dazwischen und danach, was danach noch kam und so, finde ich teilweise auch ein bisschen diskutabel und kann man auf jeden Fall mehr in Graubereichen sehen, finde ich. Aber für mich ist diese Wahl auch, als ich das dann alles gehört habe und gelesen habe, auch sehr, sehr komisch gewesen. Also warum er sich genau dafür entschieden hat, dass er das machen soll, mit seinem Hintergrund, habe ich nicht verstanden. Und das Verhalten der ARD, I don't know, wir sind beide ARD-Mitarbeiter, aber ich glaube, wir können trotzdem sagen, dass das jetzt auch nicht eine Pressemitteilung ist, wie man sie 2025 machen sollte, finde ich. Naja.
Ja, das hätte man definitiv besser machen können, aber ja, es ist besser, dass es nicht dazu kommt, dass er die Sendung moderiert, weil das würde, wie auch mit der Yasin-Dschungelcamp-Geschichte, zu sehr von der Sendung ablenken. Also ja, das
um weiteren
ist
Schaden.
Die richtige Entscheidung gewesen.
Genau. Und weiteren Schaden von Fernsehen für alle abzulenken, wechseln wir jetzt das Thema.
Richtig.
Und gehen noch zu dem großen Event, zu dem du in diesem Jahr hingehen wirst. Was ist es denn? Jetzt kannst du es mal auflösen. Was ist die große Show, bei der du mehr oder weniger, ich würde sagen, teilnehmen? Das ist auf jeden Fall der Begriff, den ich nehmen würde. Was machst du da?
Ja, also ich weiß nicht, ob einige von euch das vielleicht schon bei Twitter gelesen haben. Aber ich darf dieses Jahr zusammen mit der deutschen Delegation zum ESC fahren, nach Basel.
Das ist unglaublich. Also das ist wirklich,
ne?
Der Kreis schließt sich aus eigentlich der kompletten Zeit, in der wir uns kennen, in der wir auch den Podcast machen, haben wir jedes Jahr über den ESC geredet und es war immer ein Traum, den du vielleicht nie so formuliert hast, aber den auf jeden Fall, der immer herauszuhören war, dass du eines Tages beim ESC dabei bist und jetzt funktioniert es einfach und ich bin extrem gespannt, wie das für dich wird. Also was heißt denn die Delegation? Also was hast du genau mit Stefan Raab dann zu tun? Was ist so eure Connection?
Okay, ich glaube, ich habe es falsch formuliert. Wir werden auf jeden Fall mit der Delegation zu tun haben, aber ich bin ja im Team von Eurovision.de angesiedelt. Das heißt, wir werden eigentlich, ich glaube, auch schon zusammenarbeiten und ich werde sicherlich Stefan Raab über den Weg laufen. Vielleicht sogar die Hand schütteln, ich weiß es nicht, vielleicht ignoriert er mich auch, keine Ahnung. Aber ja, wir sind, glaube ich, alle irgendwie zusammen unterwegs in Basel.
Aber fliegt, also bist du dann, wenn jetzt Deutschland den ESC gewinnen würde, wärst du dann quasi in dem Flugzeug, was am Flughafen Hannover ankommen würde und dann mit Christian Wulff da irgendwie feiern würde, wärst du dann da dabei?
In welchem Jahr bist du gerade? Du bist ein bisschen, bist nicht im Jahr 2025, habe ich das Gefühl. Nee, also ich bin, glaube ich, schon mal gar nicht im Flugzeug, weil ich auf jeden Fall mit dem Zug nach Basel fahren werde.
Okay.
Und zurück, hoffentlich auch. Aber ich glaube schon, dass man im Falle eines Sieges dann auch zusammen feiern würde.
Das ist unglaublich. Also, weil ich weiß halt nicht, was dieses Wort Delegation heißt. Also in meinem Kopf dachte ich immer, dass es so einen Unterschied gibt zwischen den Leuten, die darüber berichten und den Leuten, die das Ganze veranstalten. Also, oder? Also,
ich glaube, einiges davon ist so miteinander verwoben.
Aber du bist ja jetzt nicht kreativ.
Ja.
Du bist ja jetzt nicht kreativ an der Gestaltung des ESC beteiligt, sondern du machst ja Eurovisions-TV. Und das ist eine Sendung, die natürlich, weil es der NDR ist, natürlich auch mit den Leuten da zusammenarbeitet, aber die vor allem über den ESC hauptsächlich berichtet, oder? So.
Richtig, genau. Es kann sein, dass wir alle im gleichen Hotel sind oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch wirklich sehr, sehr wenig darüber. Das Einzige, was ich gerade weiß, ist, dass ich mitfahren darf. Aber was mich vor Ort erwarten wird, auf wen ich alles treffen werde, das weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich euch alle natürlich auch über mein Handy mitnehmen werde. Ihr werdet auch dabei sein und es wird sicherlich auch ein bisschen Content für Fernsehen für alle dabei rumspringen oder rausspringen, keine Ahnung, wie man das gerade sagt. Ich bin sehr aufgeregt. Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht und ich freue mich darauf, euch dann mitzunehmen.
Ja, das nimmt mir jetzt viel Überzeugungsarbeit ab, gerade, dass du das sagst. Deswegen sehr gut. Also ich freue mich da sehr drauf, weil also ich hoffe doch, dass wir da ein bisschen was davon mitnehmen können. Wir werden quasi eine Insiderin so ein bisschen haben. Du musst natürlich, um Gottes Willen, an erster Stelle an deine echte Arbeit denken. Und da wird es bestimmt stressig genug sein. Aber wenn da mal was dabei rausspringt für uns, dann sind wir dann natürlich sehr, sehr happy. Und werden den ESC dadurch natürlich noch intensiver begleiten in diesem Jahr, glaube ich. Und was ist denn jetzt gerade so der Stand? Also es gab jetzt schon, ich habe natürlich 2024 das Quiz geschaut, da hat Barbara Schöneberger gesagt, dass sie das Ganze in diesem Jahr wieder moderieren wird. Die hat das mehr oder weniger so rausgehauen einfach, mitten in der Sendung. Das ist schon klar. Und damit ist ja so ein bisschen auch, also der Ton gesettet, finde ich, wie sehr das in der Stefan-Raab-Show alles sein wird und wie sehr trotzdem noch die ARD da irgendwie noch entscheidend dabei ist. Und es wirkt so, als wäre das Ganze schon weiterhin sehr ARD-coded, aber eben auch mit so dann Einflüssen von Stefan Raab, der vor allem, glaube ich, wahrscheinlich so das Ganze, den ganzen Wettbewerb an sich stellt und so die Auswahl natürlich auch dann entscheidend mitprägt, so, aber das Ganze ist wahrscheinlich trotzdem noch sehr, sehr von der ARD bestimmt und in die Wege geleitet.
Ja, das denke ich auch. Also sobald Barbara Schöneberger da irgendwie zu sehen ist, weiß man direkt, wer die Hosen anhat.
Ja, aber hast du jetzt schon gerade irgendwas damit zu tun? Bist du schon in irgendwelchen Teams-Channels? Wird da schon irgendwie geschrieben, was man dann bei der Verleihung anhat? Oder nee, noch gar nichts?
Nein. Und selbst wenn, würde ich das, denke ich mal, nicht hier in aller Öffentlichkeit mit euch besprechen.
Nein, aber die Tatsache, ob das schon gerade eine Rolle spielt, also ob da schon irgendwelche Planungen zumindest laufen, das könnte man ja sagen.
Also es laufen bestimmt irgendwelche Planungen, weil die Vorentscheid-Shows sind ja schon am 14., 15. und 22. Februar und dann haben wir ja das Vorentscheidsfinale am 1. März. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da alles bereits auf Hochtouren läuft, aber ich bin ja gerade noch mit anderen Dingen eingespannt und deswegen bin ich da noch nicht so involviert.
Okay, na gut. Dann ist das, glaube ich, alles, was wir aus dir rauskriegen können zum jetzigen Zeitpunkt. Du weißt noch nicht die Jury, ne? Du weißt noch nicht, wer da entscheiden wird.
Nee, ich weiß gar nichts. Ich bin komplett ahnungslos.
Okay. Na gut, dann freuen wir uns auf wo ist es, Zürich? Nee, Bern, Basel?
Basel, ja.
Ja, dann freuen wir uns auf Basel 25 mit Selma, die dabei ist. Und
Selma in Basel, genau.
Ja, vielleicht muss ich auch hin. Vielleicht fahre ich auch hin. Hals über Kopf. Einfach übers Wochenende nach Basel, warum nicht? Vielleicht.
Geil.
Aber die Hotels sind ja alle weg, ne? Das ist ja, da muss man im Auto schlafen.
Ja, das ist beim ESC immer schwierig, wenn da was. Da muss man gefühlt ein Jahr vorher alles buchen, obwohl man nicht mal weiß, wann genau das Finale stattfindet. Aber ja, musst du im Auto schlafen oder halt irgendwo im Freien.
Oder in einem Hotelzimmer von einer ARD-Mitarbeiterin. So, das wäre auch eine Möglichkeit. Naja, genau. Darüber dann vielleicht ein anderes Mal mehr. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein an dich, Selma.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war super.
Ja, finde ich auch. Du kommst immer wieder gerne natürlich, wenn du es einrichten kannst, sagst du Bescheid. Ja. Und natürlich spätestens werden wir dich, wie ich jetzt in dieser Folge auch erfahren habe, beim Promi-Paten-Programm 2025 wieder hören. Meldet euch gerne, wenn ihr dabei sein wollt. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Nächste Woche geht es dann weiter mit allem zu Dschungelcamp weiterhin und Love is Blind eventuell. Andere Sachen laufen noch, Forsthaus läuft noch, Golden Bachelor gibt genug zu gucken. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal dieses blöde gefaltete Handtuch umstoßen.